Käsebrot Wein und meine Geschichte mit Gott. Ein Podcast vom GMS Studen, der Ort für Kultur, Begegnung und Inspiration.
Ich freue mich außerordentlich, dass heute Abend der Thierry Opliger bei uns ist, weil ich mit ihm eben wirklich eine lange Geschichte habe, was sich da verbindet. Und willkommen auf unserer Bühne hier. Herzlich willkommen, Thierry Opliger.
Merci.
Ja, ich habe schon ein bisschen vorweggenommen. Wo und wie bist du aufgewachsen? Ich glaube, du bist wirklich der Erste, der von Studen ist, der auf dieser Bühne ist.
Tatsächlich, spannend. Ja, ich bin ganz in Nähe aufgewachsen. Geht da nebendran am Lerchenweg. Ich bin sehr gerne in Studen aufgewachsen. Ich finde Studen ein cooles Dorf. Viele schöne Erinnerungen an Studen. Und ja, es freut mich, dass ich hier sein darf.
Cool. Und wie bist du aufgewachsen? Hast du 100 Geschwister gehabt, oder?
Nein, einfach neben der Brüche. Genau, das hast du schon so angetönt. Ich war viel draußen. Sei es auf den Schulplätzen, wo jetzt leider der Schulausbruch steht. Oder auch hier beim Schulhaus waren wir viel am Hockeilen. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich war viel draußen, Sport machen. Ich kenne den Studienwald sehr gut, wo ich viel aufgehalten habe. Ich sitze klein auf. Ich war ein bisschen mit Sport verbunden, weil ich viel auf den Plätzen war.
Hat es eine besonders schöne Kindheitserinnerung, die du uns weitergeben kannst? Die nicht mit Sport zu tun hat? Nein, du musst nicht einschränken. Du
kannst es ist schwierig. Es ist vielleicht lustig, du hast gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht von dem erzählen, dass wir geshootet haben. Ich kann mich jetzt nicht ganz daran erinnern, dass wir wirklich mehr mal irgendwie zusammen geshootet haben. Aber es kann schon sein, dass sie so viele Kinder immer shooten können. Aber ich muss schon sagen, das sind eigentlich meine schönsten Erinnerungen, so ein bisschen zurückzuschauen. Die Zeiten, die ich verbracht habe auf diesen Spielfeldern. Sei es eben hier im Schulhaus, sei es beim neuen Schulhaus, auf den Sportplätzen. Das war einfach so ein bisschen mein Ding, aber es war auch so ein bisschen das Ding von unseren Jungen dazumal. Also, wenn ich so ein bisschen schaue, mein Sohn der spielt auch Fußball mit den Kollegen, der spielt online heutzutage. Und wir sind einfach rausgegangen. Also, da ist man auf einen Schulplatz im Schuss oder hier auf einen Platz gegangen. Und dann sind die Nächsten gekommen und haben angefangen zu spielen. Und wir waren stundenlang auf diesen Plätzen. Gewesen. Also wirklich bis feist ist geworden. Und ja, haben es einfach genossen, das zusammen Sport machen und sich messen aneinander. Und das sind echt schöne Erinnerungen, die ich habe. Genau. Und es tut mir wirklich jedes Mal weh, wenn ich jetzt eben manchmal zu meinen Eltern komme, mit meinen Kindern, mit meinen zwei Gielen, und dann muss ich sagen, eben dort habe ich Fußball gespielt, das sind jetzt zwei Schulhäuser. Also zuerst ist ein Schulhaus gestanden, das ist ein halber Schulplatz. Ich dachte, okay, ja, dann ist es ein halber Schulplatz. Und dann ist gar keiner mehr gestanden. Und das finde ich ein bisschen schade, dass ich nicht so zeigen kann, dort bin ich gross geworden auf dem Platz. Weil für uns war es tabu, hinten auf den grossen Plätzen zu shooten. Dort shooten sie jetzt aber jetzt und da gehe ich halt manchmal dort. Genau.
Ja, der kommt jetzt ja noch schon raus her.
Ja, vielleicht.
Aber es hat noch genug Platz. Genau. Ja, aber wenn du das jetzt gleich schon noch aufnimmst mit dem Shooten, sind wir dann mal zusammen in einem Grümpel-Turnier gewesen? Aber schon nicht. Weißt, wir haben so AZ Elko gemacht und selber T-Shirt gemacht. Doch, FC Rösli sind wir, glaube ich, auch mal gewesen.
Doch, wir sind zusammen an Grümpel-Turnier gewesen. Ich kann mich gut erinnern. Ich kann mich auch erinnern, dass wir dann aber so bei den Firmen hingen, im Industriegebiet, was sie fragen für T-Shirt.
Ja.
Und haben meistens auch T-Shirt bekommen. Und da kann ich mich noch gut erinnern, sind wir einst beim Knochen gewesen. Ich weiß nicht, ob es da noch gibt. Er hat uns ein T-Shirt rausgegeben für die ganze Mannschaft, mega stolz gewesen, wirklich ein super schönes T-Shirt dazumal. Und wir haben das Gefühl, dass wir das können mitbehalten. Und dann ein Jahr später sind wir wieder gefragt und haben sie gesagt, ja, es ist mal eine Gruppe gefragt, die T-Shirt nicht mehr zurückgebracht, wir kennen ihn mehr. Er hat gesagt, okay, ja, ist gut, also, schauen wir schon weiter. Genau, wir sind viel nachher so ein Grundturnier und das genau, ist auch cool gewesen.
Hat es auch schwierig gegeben in deiner Kindheit?
Ja, das ist so ein bisschen überlegt, als ich mich vorbereitet habe. Es hat schon schwierige Sachen gegeben. Ein spezifisches Beispiel, das mir so ein bisschen in den Sinn kommt. Ich bin relativ früh nachher in den Fußballclub gegangen, zu Egerten, also gerade am Nachbardorf. mit 6 oder so bei den F-Junioren. Und habe dann irgendwie den ersten Match gespielt und dort anscheinend recht gut gespielt, ein paar Goal geschossen. Und dann hat es geheißen, ich könnte schon eine Stufe raufgehen, zu den Eltern gehen, spielen. Und bin dann voller Vorfreude in die Trainings gegangen. Und dann bin ich dort so ein bisschen auf einen Trainer getroffen, der mir einfach nicht entsprochen hat. Mhm. Also der hat mich einfach auf eine Art behandelt, wie es mir nicht gut hat. Aber ich konnte das nicht einschätzen denn. Aber ich weiss nachher, dann aufgehört zu shooten. Also wirklich aufgehört, ganz aufgehört, ist nicht gegangen. Ich konnte das aber nicht einschätzen. Jetzt im Nachhinein kann ich es reflektieren, weiss ich, was das so war. Und das war schon so ein Bruch für mich. Gut, ich habe natürlich noch viele andere Sportarten gemacht. Also ich war im Tischtennisclub, Jugendriege war ich, ich war sogar mal ein Jahr im Ruderverein zu Biel. Das war sicher auch gut, andere Sportarten lernen zu kennen. Aber es war für mich dann ein sehr schwieriger Moment, weil ich einfach im Herzen hatte, hey, das ist das, was ich gerne mache, aber ich kann es nicht machen, weil eine Person auf mich so wie Druck ausübt oder ja, einfach mit Freude wegnimmt. Mhm. Das habe ich später auch wieder erlebt, als ich wieder angefangen habe. Und das war sehr schwierig für mich. Ich konnte auch keine Einschätzung richtig. Das war so ein Punkt, der schwierig war. Und ein anderer Punkt ist so ein allgemeiner Punkt, den ich immer so erlebt habe in meiner Kindheit. Ich bin immer von allen unterschätzt worden. Ich war immer einer der Kleineren gewesen. Also ich bin erst so in der 8. Klasse richtig so gewachsen und vorher immer einer der Kleinsten gewesen. Und das bin ich auch so ein bisschen geprägt worden, dass ich fast alle mich unterschätzt haben, mir nichts zutraut haben. Und dort ist dann so ein bisschen mein Antrieb gekommen, da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Mhm. Aber das war auch so ein bisschen nicht immer einfach für mich nachher, ja. Das unterschätzt werden.
Ich möchte noch schnell zu dem Trainer zurückkommen. Was hat er denn falsch gemacht? Weniger jetzt spezifisch auf dich, sicher kannst du das so erzählen, aber weil ich auch finde, es braucht ja so unheimlich viele Trainer, dass die Junioren Sachen überhaupt laufen können. Aber eigentlich ist nicht jeder geeignet für diesen Job, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck.
Das ist das grosse Problem. Es hat zu wenig Trainer und häufig nimmt man irgendwelche Trainer, die ich den Job nicht gut machen. Mhm. Und das ja, ist ein Dilemma, also das ist wirklich so ein Dilemma. Ja, entweder muss man die Mannschaft auflösen, weil man zu wenig Trainer hat, oder stellt nachher irgendwelche Trainer her, die mit Jugendlichen so umgehen, wie ich es nicht für gut finde. Was er konkret gemacht hat, ist, er hat mich nicht wertgeschätzt oder meine Art nicht wertgeschätzt. Er hat mich gepusht, also überpusht, hat die Fehler rausgestrichen und das Gute eigentlich nicht. Und das hat mir Mühe gemacht. Natürlich als kleiner, junger Sechsjähriger war das sehr schwierig für mich. Und das hat mich recht geprägt nachher. Und ich werde jetzt nicht schlechte Absichten ihm umstellen, er hat sicher sein Bestes probiert, aber für mich hat es nicht gestimmt. Es hat sicher andere Spieler in dieser Gruppe, die ich gesehen habe, die das vielleicht auch gebraucht haben. Das kann gut sein. Aber mir hat es nicht nur abgelöscht, mir hat es fast wie Angst gemacht, nachher ins Training zu gehen. Dann habe ich mir gesagt, es geht nicht
mehr. Und zurück ins tiefere Team, das war auch keine Option gewesen.
Nein, das war nie eine Option für mich. Auch später nachher habe ich mich mit den Besten gemessen. Und ich denke, das ist so ein bisschen aus dem entstanden, durch das sie immer wie unterschätzt geworden. Mhm. Das ist so wie das Leistungsmotiv in mir ist stark geworden. Und ich denke, ich zeige es. Ja. Ich habe etwas. Ja. Und habe dann auch gemerkt, ja, wenn ich dran bin, wenn ich trainiere, wenn ich Gas gebe, dann kann ich etwas erreichen nachher. Und das war eigentlich nie Option gewesen, und auch später nachher ist es nie Option gewesen. Mhm.
Ja. Welche Rolle hat Hey, Gott und Kille in deiner Kindheit gespielt?
Eigentlich keine. Ich kann mich erinnern, dass wir manchmal am Bett gebetet haben mit meiner Mami. Vereinzelt. Aber sonst hat Gott eigentlich für mich keine Rolle gespielt. Ich bin aber auch einzelne Mal in die Jungschaft gegangen als Jugendlicher. Aber auch dort einfach so ein bisschen mitgenommen worden. Aber hier irgendwie die Connection nie so gefunden. Und dann ist dann gleich der Leistungsweg gekommen, wo ich irgendwie auch die Zeit nicht mehr hatte. Aber grundsätzlich hat es keine Rolle, Gott keine Rolle im jüngeren Leben gespielt. Mhm.
Und die Schule? Ist der da unterschätzt worden?
Ja, also es war so ein bisschen ähnlich. Es war wirklich so ein bisschen ähnlich. Ich bin nicht, also so die ersten 4 Jahre war ich nicht so gut gewesen in der Schule. Sicher auch unterschätzt dort zum Teil. Und ich habe nachher auch Prüfungen für die ZEC nicht geschafft. Das war für mich dann auch gut gewesen. Habe ich so können wie annehmen. Und dann aber beim Arsch habe ich das so ein bisschen herausgefunden, dass es wirklich so ist, wenn ich mich anstrenge, wenn ich lehre, dann entsteht irgendein Resultat. Das habe ich im Sport gemerkt und das habe ich in der Schule auch gemerkt. Mhm. Und dann bin ich ab so der 5. Klasse relativ guter Schüler gewesen. Ich hatte immer gute Noten, weil es mir irgendwie einen Klick gemacht hat, weil ich gemerkt habe, okay, das ist nicht entscheidend, was andere Leute von mir sagen. Ich habe das selber in meiner Hand. Und wenn ich mir nachher investiere für etwas, was mich interessiert, ja, kann ich fast alles erreichen nachher.
Und also bist du sofort wieder bei der Leistung? Und dann so das charakterliche, zwischenmenschliche, warst du immer ein Braver gewesen, oder hast du sonst ihn auch ein bisschen, sonst nebst der Leistung auf dich aufmerksam gemacht?
Ich bin häufig Diskussion mit meinen Kindern über das Thema. Und dann sage ich immer eigentlich, ich bin ganz wirklich ein braves Kind gewesen und ein braver Jugendlicher gewesen. Ja. Meine Mama ist da, ich kann meine Mama fragen, ob das so ist. Aber ich glaube, es ist schon so gewesen. Ich sage auch meine Kinder, ja, fragen doch mal uns Grosse, es wird das bestätigen.
Wieso können sie es nicht glauben? Bist du heute so nicht mehr brav, oder?
Es ist mehr, wenn ich so sicherlich manchmal ins Zentrum rücke und sage, oh, das hätte ich vielleicht, als ich jünger war, nicht gemacht habe. Und dann kann ich es aber fast nicht so glauben. Irgendwie, eben, ist es irgendwie plötzlich nicht mehr für mich wichtig gewesen, oder ich habe mich nicht über das müssen wie definieren, weil ich relativ eben nachher irgendwann auf den Weg gegangen bin, Sport. Und da kommen wir vielleicht dann auch noch drauf, da bin ich recht extrem geworden. Mhm. Und da haben wir echt gar nicht können leisten oder wollen leisten. Und das andere ist aber auch so, das ist vielleicht noch schwierig, oder vielleicht auch so ein bisschen speziell, wenn ich das so sage, aber immer so ein gewisses Moralempfinden in mir drin hatte. Ich weiß nicht, wo das hergekommen ist. Ja, dann war ich ja nicht mit Gott unterwegs gewesen, aber ich habe immer gewusst, dass es richtig und falsch ist. Mhm. Und für mich war es eigentlich nie eine Option gewesen, auf das Falsche zu setzen. Ich habe das Gefühl, ich bin recht reflektiert, ich habe gewusst, was es für Konsequenzen gibt. Ja, da darf ich nicht schauten, darf ich nicht raus, das will ich nicht. Also hat mich das eigentlich nie gereizt. Darum würde ich sagen, bin ich eher schon ein braves Kind gewesen. Ja, genau.
Anpasst in dem Sinn auch, dass aber nicht irgendwie Konsequenzen hast müssen spüren nachher.
Genau, sicher sehr anpasst, aber sicher auch sehr zielorientiert. Mhm. Aber ich bin dann auch schon extrem Orte und sicher auch sehr schwierige Orte für meine Eltern oder für nähere Leute, die mit mir unterwegs waren. Ist vielleicht dort etwas mehr rausgekommen als vorher.
Hat es bei dir mal einen Berufswunsch gegeben, der nicht mit Sport zu tun hatte? So irgendwie der Lokführer oder so. Hast du im Kindeskind noch davon geträumt, oder nicht?
Ja, tatsächlich hat es das gegeben. Ich bin ja hier am Lechenweg aufgewachsen, neben dem Bauernhof. Und ich wollte Bauer werden als Kind. Ich bin auch regelmässig auf dem Bauernhof geholfen. Ich habe auch viel Zeit dort auf dem Bauernhof verbracht. Ich habe wirklich mitgeholfen, auch meine Kuhn auch mit zugeordnet bekommen. Die dürfen melken, jeden Abend. Ganz speziell gewesen. Und es ist halt auch wie ein Erlebnis passiert, was man dann irgendwie abgelöscht hat. Habe ich auch viel Zeit auf dem Bauernhof verbracht. Und irgendwann hat der Bauer erzählt von einem Ereignis von einer Kuh, die vom Feld war. Und dann hat sie irgendwie etwas Schlechtes gegessen, hat Bleigen bekommen. Und dann hat er erzählt, er müsse auf das Feld springen und es aufschneiden, also den Bauch aufschneiden. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, das ist nicht mein Beruf, das geht nicht. Und seitdem eigentlich nicht mehr. Genau. Ja. Und dann ist dann schon gleich nachher eben das Fußball oder der Sport allgemein wichtig geworden. Genau.
Ja, also tauchen wir doch ein. Wie hat das ausgesehen? Wie hat deine Sportkarriere im Sinn von einer Profi-Sportkarriere angefangen und wie ist der Weg weitergegangen?
Also es ist echt noch spannend, wenn ich so ein bisschen zurückdenke. Ich war ja eben mit 6 in diesem Schulclub und dann habe ich auch wieder aufgehört, etwa nach einem Jahr, weil es eben nicht gegangen ist mit dem Trainer. Und dann bin ich weg vom Fußball, viel anderen Sport gemacht und bin dann erst mit 14 eigentlich zurückgekommen. Also ich weiss noch, mein erstes Match habe ich genau am 14. Geburtstag gespielt, das weiss ich noch. Ich habe es noch gewonnen. Und das wird ja heute nicht mehr gehen. Also wenn heute jemand kommt und sagt, ja, im 14. will ich anfangen zu shooten, will ich zu Goal gehen, dann würde ich sagen, ja, Profikarriere, das kannst du vergessen, das ist unmöglich. Mhm. Aber ich hatte dort so einen, ich weiß nicht, so einen inneren Drang gehabt, das zu schaffen. Vielleicht eben auch aus den Meinungen von vielen Leuten, die gesagt haben, ja, du bist, über den bin ich auch noch klein gewesen, 14, kleine Goalie. Dann habe ich eben auf die grossen Goal gekommen, als ich angefangen habe, das war nicht einfach gewesen. Viele haben gesagt, ja, das wird nichts und es ist ja gut, dass du da bist, aber wird auch nichts. Und das hat mich angespornt, das hat mich extrem angespornt, zum einen ihnen das zu zeigen. Und zu sagen ist halt einfach auch, dass das Profileben, das hat mir echt gepasst. Also, meine Frau sagt heute noch manchmal, ich trainiere jetzt noch mit einem Profi. Ist nicht so. Ich habe anders trainiert, als ich wirklich Profi war, aber ich trainiere schon noch recht intensiv, würde ich mal sagen, für mein Alter. Aber mir macht es echt Spass. Mhm. Ich mache es gerne. Und auch dann, eben mit 14, wir hätten nicht müssen zwingen, für zu trainieren. Wir mussten zwingen, jetzt mal heute zu kommen, nicht mehr zu trainieren. Ja. Das war eher so. Und ich muss aber sagen, eben so im Nachhinein, das ist so ein bisschen extrem nicht gegangen, was sicher noch nicht gesungen ist. Also, ich kann sagen, dass ich. Also, ich habe natürlich dann auch gemerkt, dass irgendwie. Ich mache mega schnell Fortschritte. Also die dann gesagt haben, ja, du kannst wahrscheinlich eins spielen, dann gesagt, okay, mal du spielst. Der andere Goal hat gesagt, ich bin eh besser und grösser. Und dann gesagt, okay, du spielst jetzt nicht. Also ich habe recht viel schnell Fortschritte gemacht. Aber ich war natürlich extrem. Mhm. Ich habe wie ein... Heute reden wir von den Academies, die Clubs haben. Ich habe meine Academy im Garten, bei meinen Eltern, mir selber aufgebaut. Ich habe so ein Trainingszentrum mir aufgebaut. Wir hatten einen alten Tischtennistisch, den ich auseinandergenommen habe. Das waren ideale Wände, die man können, weißt, wie einstellen konnte. Vom Winkel in die Bälle zurückkommen habe ich verschiedene auf der Seite. Ich habe Schnür gespannt auf Lattenhöhe, alte Bälle dort wie angemacht, dass ich dort aufspringen konnte. Der Rasen etwa 100 Mal umgemäht, Hürden. Und habe ich dort trainiert. Im Club haben wir vielleicht zweimal trainiert. Und ich habe gewusst, mit zweimal trainieren komme ich nie her, ich muss mehr trainieren. Und bin dann selber mit meinem Trainer geworden, habe mich selber trainiert in dem Garten. Mein Bruder natürlich auch, der hat auch Fußball gespielt. Mein Vater, den ich viel nach dem Arbeiten gesagt habe, jetzt musst du mit mir shooten. Er hat auch nicht immer Freude gehabt. Aber es ist viel gekommen, natürlich, mit mir shooten. Und das hat sich so wie weitergezogen. Ich bin nachher auch relativ schnell nachher schon Drittliga angefangen zu spielen. Ich noch bei den Junioren. Junior B habe ich ja schon Drittliga gespielt. Nach Junior A habe ich schon Zweitliga gespielt. Und auch dort habe ich einfach gesagt, ja, Zweitliga, regional, zweimal in der Woche Training. Also da komme ich nie nachher. Und dann habe ich mir Training organisiert. Also ich bin nachher zusätzlich Goalie-Training, das ich organisiert habe. Ich bin mehrere Jahre eine Woche auf Belp gefahren, in das Goalie-Training. Zusätzlich noch zu Lies habe ich das Goalie-Training gemacht. Nachdem ich in der Ausbildung war, habe ich meinem Arbeitgeber geschaut, dass ich über den Mittag auf Bern zum Stefan Knutti das Goalie-Training machen kann. Und ich habe das gerne gemacht, ich habe das gerne auf mich genommen. Es ist, habe ich gesagt, ja, du spinnst doch jetzt dann über den Mittag noch auf Bern fahren, gehen trainieren. Ich habe gesagt, nein, das ist cool, das Fakt. Also, kann ich profitieren. Und ja, so ist es immer so ein bisschen wie extremer geworden. Und vielleicht zum Teil auch ein bisschen ungesund plötzlich. Ja.
Das sind ja, wenn ich richtig rechne, etwa 30 Jahre, knapp 30 Jahre. Oder ziemlich genau 30 Jahre auch. Und wenn ich es richtig beobachte, hat sich das extrem gewandelt. Du hast das selber zusammengestellt. Aber wenn jemand das Talent mitbringt, ist das heute normal, oder?
Ja, da will ich nicht so viel von Talent. Ich sage, es braucht viel mehr als nur Talent. Wenn jemand eine Motivation hat und einen Willen hat und ein Ziel hat und er auch weiss, dass er uns ableitet. Also viele kommen auch zu mir jetzt als Mentaldrehen und sagen, ja, ein Ziel, ein grosses Ziel, ich will irgendwie Weltmeister werden. Dann sage ich, super, ist gut. Was machst du, dass du Weltmeister wird? Ja, das haben wir noch nicht überlegt. Also einfach so immer so ein bisschen auf das Ergebnis, ja, das will ich erreichen, aber nachher überlege ich, was braucht ihr dazu. Und ich habe mir natürlich ganz klar überlegt, ich wollte Nationalliga anspielen, also die höchste Liga, das war mein Ziel. Und für das muss ich das und das machen. Ich wusste, mit zweimal Training, das wird nicht länger. Ich habe aber auch gewusst, es ist schwierig, weil ich bin natürlich auch nie in Auswahlmannschaften gewesen, aufgrund meiner Grösse. Ich habe auch viele Absagen bekommen, ich habe Club angeschrieben, Probetraining angeschrieben, viele Absagen bekommen, was geheiss hat. Die sind noch nicht im Profibereich oder im Juniorenbereich gesehen, das ist direkt keine Chance. Also, wo dort unterschätzt worden. Und ich habe aber gewusst, dass es braucht. Und das ist für mich halt etwas anderes. Viele Talente wollen sich so ein bisschen auf das Talent ausruhen. Und ich wusste, ich brauche mehr als Talent. Ich bin klein, ich bin anders mächtig, ich muss einfach Gas geben, sonst reicht es nicht. Und ja, das war sicher auch mein Glück gewesen, weil ja, mit 14 ich anfange im Goal und dann irgendwie mit 19 ich bei Lausanne muss schreiben, ja, dann muss man wahrscheinlich schon ein bisschen Gas geben, dass das klappt.
So ja, aber etwas aufholen, wo andere schon 5 Jahre vorher mindestens haben trainiert. Aber dann war das Zitat voll für dich gewesen, vorher, oder? Dass das Talent hinter der Motivation ist.
Genau. Also das Talent allein, sage ich, reicht nicht. Und Motivation musst du selber finden. Also ich sage auch, also Mentaltraining tut dich nicht motivieren. Wenn du Motivation nicht mitbringst, dann wird es eher scheitern. Ja. Ich bin nicht der, der dich pusht und motiviert. Das musst du selber mitbringen.
Aber wenn jetzt ein 9-Jähriger kommt und Motivation mitbringt, aber kein Talent hat, aus dem kannst du ja gleich nicht einen Spitzenfußballer machen.
Oder könntest
du
das? Das glaube ich eben nicht. Wenn du die Leidenschaft hast und wirklich das Feuer hast, dann sage ich einfach, komm, wir probieren mal aus dem etwas zu machen, was da ist. Mhm. Und dann habe ich ja selber, bei mir selber erlebt, da ist sehr, sehr viel möglich. Weil ich würde mich jetzt nicht als Riesentalent bezeichnen. Auch von den Körner Voraussetzungen nicht, aber sonst nicht. Ja, aber das hat erarbeitet. Mhm. Also wirklich hat erarbeitet, stundenweise und tagenweise auf dem Schulplatz rumgesehen und trainiert. Ich habe das Gefühl, das Talent wird überschätzt, grundsätzlich. Okay. Ich arbeite lieber jemanden zusammen, der sagt, ich will wirklich sein, der sagt, ja, ich bin das grosse Talent, bringe mich irgendwo her. Mhm. Ich arbeite lieber mit dem, der sagt, ich habe Motivation, ich will etwas erreichen.
Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei dir. Du hast jetzt schon gespoilert, Lausanne mit 19. Was ist denn in dieser Zeit 14 bis 19, was ist noch gegangen? Also, Beruf, hast du irgendwie schon noch einen anderen Weg müssen einschlagen müssen?
Ja. Aber ich habe irgendwo gemerkt, es geht relativ schnell aufwärts. Oder sehr schnell aufwärts. Also es ist sehr schnell aufwärts gegangen, sehr schnell Erfolg hast, sehr schnell die Plätze herkommen, die ich herbauen. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich für das Selbstvertrauen. Sie haben das Recht, Selbstvertrauen aufbauen. Und dann irgendwie dann mit 17, 18 bin ich dann gewachsen und gross geworden. Und dann konnte ich natürlich auch so ein bisschen Angst können auftreten. Und für mich war echt klar, ich werde Profi. Also ja, meine Eltern gesagt, ich mache keine Lehre. Für was soll ich eine Lehre machen? Ich werde jetzt Profi werden. Ich habe nicht Zeit, noch irgendeine Lehre zu machen. Das ist Zeitverschwendung.
Es ist sicher auch so gewesen.
Haben sie nicht so gesehen, glücklicherweise. Haben mich ein bisschen gezwungen, dass ich eine Lehre mache. Ich habe das KV gemacht nachher. Aber auch nicht, wie man sich das wie heute vorstellt, mit diesen Sportschulen, wo man irgendwie noch die Möglichkeit hat, morgens zu trainieren, sondern ich habe das echt voll durchgezogen und eben geschaut, dass ich irgendwie mit Tag nachher trainieren und so. Ich habe das KV gemacht und abgeschlossen, zum Glück. Das wäre ich vor einem neuen Tag gestanden, dann später. Und bin aber auf einen Weg gekommen, und das habe ich schon ein bisschen angetönt, wo nicht gesungen war. Ich habe alles in der Karriere umgeordnet. Also alles. Also meine Familie, meine Freunde, meine Gesundheit, alles. Das war mein Wichtigstes. Gewesen. Das war mein grosses Ziel. Gewesen.
Also und hast du überhaupt Freunde gehabt?
Ich hatte keine Freunde mehr. Ja. Genau. Also, als ich dann zu Hause war, hatte ich wirklich niemanden mehr. Ja. Das waren meine Eltern da gewesen, und sonst war niemand mehr da. Mhm. Verständlich, also ich war dann auch eine recht schwierige Person. Gewesen. Aber ich wusste, das braucht es, sonst schaffe ich es nicht. Ich muss es einsetzen. Mhm. Und das war mir dann der Wert. Und ich konnte das dann nicht reflektieren. Also jetzt im Nachhinein sehe ich viele Sachen natürlich sehr, sehr anders, aber ich konnte das nicht reflektieren. Das war mein Eins und Alles. Ich habe mich über das definiert. Mhm. Fußballer. Und Mensch sein oder irgendwie Freund sein oder Bruder sein oder Sohn sein, das ist für mich nicht im Zentrum gestanden. Das hat mir nicht irgendeinen Wert mehr gegeben, sondern ich war der Fußballer nicht. Und einfach auch so ein bisschen, jetzt so ein bisschen im Nachhinein aus dem Druck, den ich mir aufgebaut habe, Leute zu zeigen. Du hast nicht mehr geglaubt, aber ich habe mir geglaubt. Und jetzt bin ich dort und du bist schon. Also ich habe es nicht so gesagt, aber das habe ich endlich die genug tun. Ja, genau.
Und hat irgendeine Schlossan angerufen, oder wie ist das gegangen?
Genau, das war speziell. Wie gesagt, ich habe nachher ich schon die Möglichkeit gehabt, bei der A-Junior schon bei den Aktiven mitzuschauten. Da bin ich so wie reingerutscht in die erste Mannschaft, sagen, der zweite Liga. Das erste Spiel, der erfahrene Goalie, schlechter Match. Pause, sagt Trainer, die Ehre rein. Bin reingekommen, super zweite Halbzeit gespielt und dann gespielt. Die ganze Saison der Anger ist dann nicht mehr gespielt. Und wir sind aber nachher abgestiegen leider. Und wir hatten eine Jura-Gruppe und dann ist eine Anfrage von Lampouin. Ich war auch in der zweiten Liga, aber ich wollte zu ihnen kommen. Für mich war klar, ich werde weiter in der zweiten Liga spielen. Dann bin ich auf das Lampouin. Ich habe dort ein Jahr gespielt und dort war so eine spezielle Person. Präsident früher, glaube ich, vom FC Lampouin, aber so eine spezielle Person, die viel Connection hatte. Dann habe ich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und haben mir so ein bisschen das Goldige vom Himmel versprochen. Ich habe gesagt, ja, ich bringe dich gross raus und ich bringe dich zum FC Zürich, ich bringe dich dort und dort her. Die hat das natürlich aufgezogen und dachte, ja, ist gut, ja, jetzt habe ich jemanden da, Spielerberater und so. Und habe die Saison gespielt und er hat das eingefädelt mit Lausanne, dass ich heute kann Probetraining machen kann. Und ich durfte dann zwei Probetraining machen zu Lausanne, beim Erich Burgener, damals Goalie-Trainer von Schweizer Nationalmannschaft und von Lausanne Sport. Ich habe zwei Training gemacht, er hat sofort gesagt, ja, wir wollen die Halle. Du hast Talent. Genau. Ich hatte natürlich nicht mehr gefreut. Das gewiss bin ich am Ziel. Jetzt starte ich durch. Und ja, bin ich auf das Lausanne gekommen. Meine Lehre geht abgeschlossen vorher. Und gesagt, ja, jetzt setze ich auf Fußball. Ich drei Jahre Vertrag bekommen zum Unterschreiben und ich dachte, ja, jetzt ist gut. Jetzt starte ich durch. Und ist aber nicht gleich nicht so einfach gewesen. Oder, ja, es waren halt gleich noch ein paar Hürden da rum, wo schwierig waren für mich. Also, das erste, wo das Problem war, die Amateurligen, die hatten eine relativ lange Saison gehabt. Also, neben die zweite Liga, die ich bei Lampouin noch gespielt habe. Habe ich fertig gespielt und dann irgendwie eine Woche Pause gehabt und dann ist schon vorbereitet mit Lausanne losgegangen. Und ich habe dann noch eine Verletzung aufgelesen gehabt. Das war im Sommer vorher. Also ich das Ganze über Lampouin habe ich so ein bisschen immer laboriert, eine Verletzung. Und hat das natürlich logischerweise auch im Sommer auskurieren. Haben mir auch viel empfohlen, dass ich das auskurieren, aber ich habe auf niemanden gehört und gesagt, nein, das kuriere ich sicher nicht aus, jetzt gar nicht. Ich glaube, sogar in dieser Woche, als ich noch Pause hatte, also, glaube sogar dann noch trainiert und bin mit einer Verletzung auf das Lausanne. Und habe mich dort natürlich auch nicht dafür gehabt, zu sagen, ich bin dort der vom Seeland und ich habe da noch ein bisschen Verletzungen. Also vielleicht so ein bisschen reduziert trainieren, das habe ich natürlich auch nicht dafür gehabt. Und ich habe einfach auch gemerkt, es ist total ein riesen Konkurrenzdruck. Also ich bin dann in Nachwuchs so, also zweite Mannschaft, erste Liga. Es waren drei Goalien dort. Die erste Mannschaft, Nationalliga A, heutige Super League, zwei Goalinnen. Also fünf Goalinnen für zwei Mannschaften, für zwei Plätze. Ich wusste, ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie Musik verletzt oder ich muss reduziert. Ich muss jetzt einfach Gas geben. Und das habe ich dann probiert. Und ja, das ist halt nicht einfach gewesen. Körperlich war es nicht einfach gewesen für mich. Eben von dem reduzierten Training mit eben vielleicht zweimal in der zweiten Liga plus ich vielleicht noch vier, fünf Mal für mich noch trainiert. Ich weiss nicht, im ersten Trainingslager sind wir auf Gran Montana im Sommer, dreimal im Tag Training. Und ich war da. Also wirklich da. Dann hat es geheißen, Mittag Siesta machen. Und dann wusste ich, dass die für ein paar Mittage Siesta machen. Da liegst du einfach her, weil du kannst einfach nicht mehr. Und, ja, es war sehr streng gewesen, und es war sehr, sehr schwierig. Und das ist ein mega Konkurrenzdruck. Und mein Problem war auch, dass der Goalie-Trainer hat mich geholt und eigentlich nicht der Trainer. Der hat mich nicht kennt. Ja. Und er dachte, was kommt jetzt noch für einen? Und so hat er mich auch behandelt. Und ich habe mich so ein bisschen zurückgesetzt, gefühlt, als ich 6-Jährige auf dem Fußballplatz täglich mit dem anderen Trainer. Mhm. Jetzt wieder so einer da gewesen. Ich dachte, was soll jetzt das? Wieso jetzt wieder so einer? Und das war ein sehr schwieriges Verhältnis gewesen. Also ich konnte nie so eine Vertrauensbasis aufbauen. Und eben der Erich Burgen war natürlich auch viel unterwegs mit der Nazi und war nicht viel dort. Ich konnte nicht viel mit ihm trainieren. Und das andere, was halt sehr schwierig war, eben, ich war in der zweiten Mannschaft, Kader von 30 Spielern. Alle Woche wird irgendwie ein neuer Spieler eingeflogen, irgendwie kommt mal einer von Südamerika, mal einer von Afrika und so, immer ein neuer Spieler. Sie haben uns dann so wie ihre Academy untergebracht, also in der Zivilschutzanlage, haben wir dort zusammen gewohnt. Aber du warst Konkurrent, das hast du gespürt. Du hast nicht miteinander irgendetwas gemacht. Das ist, ich habe gelesen und viele haben am Abend gegamet. Und das war für mich sehr, sehr schwierig gewesen. Schon das erste Mal, als ich von daheim weg war, mit dem Losangungen. Und einfach gemerkt, du bist einfach ein Nummerhase. Du bist nicht der Thierry. Was meinst du? Du bist einfach ein Nummerhase. Du musst einfach schauen, dass du deine Leistung bringst. Und da bin ich, wirklich so an meine Grenzen gekommen, einfach auch so ein bisschen von meiner Art. Weil ich bin ja nicht der klassische Goalie. Also von meiner Persönlichkeit bin ich eigentlich auf der falschen Position gewesen. Also ein guter Goalie ist laut, macht sich gross, kann sich durchsetzen. Und das bin ich von meiner Persönlichkeit her nicht. Mhm. Und das heisst für mich, ich musste mich auf jedes Training vorbereiten. Und ich habe das vorher auch schon gemacht, aber es ist halt der Unterschied, ob man sich irgendwie auf 3 Training bei einem Zweitliga-Club vorbereitet mit einem Match oder irgendwie auf 7-8 Training pro Woche. Irgendwann habe ich das nicht geschafft. Ich bin wie leer gewesen. Ja, scheiße, ich bin schon wieder Training, ich muss schon wieder vorbereiten. Ich musste mich wirklich pushen, also das ruhig ablegen, aggressiv werden, mich wirklich aggressiv machen, weil das vor Ort nicht war. Und das haben mir viele bestätigt, wo die Match gesehen haben, zu hören, wer ist das dort auf dem Spielfeld? Wir kennen die nicht. Mhm. Das war schwierig gewesen. Das hat auch viel Energie gekostet, natürlich. Das laute Auftreten und Dirigieren und Luzi und so, das war nicht meine Art. Und irgendwann ist das alles nicht mehr gegangen. Also, Körbe da verstreiken, klar die Verletzung, die ich mitgezogen habe, die ist wieder aufgebrochen. Aber auch sonst die Körbe da verstreiken. Ich konnte das dann nicht einschätzen. Für mich war es verletzt am Fuß. Das ist wegen dem. Und dann habe ich mich durchgerungen und gesagt, es geht nicht. Und dann bin ich noch dran gesetzt zu regelmäßigen Einsätzen. Aber dann musste ich sagen, es geht nicht. Ich kann nicht, ich habe Schmerzen. Und das weiss ich noch, dann bist du eigentlich so abgeschoben, also wirklich abgeschoben. Dann sagt der Trainer, ich war dann gleich noch jung gewesen, also, dort ist der Arzt, dort ist der Physio, kommst zurück, wenn du nicht auf 100% Leistung springen kannst. Tschüss. Und dann bist du eigentlich weg, bist abgeschnitten, also vorher bist du irgendwie schon abgeschnitten, bist nie richtig angekommen in dieser Mannschaft, weil alles Konkurrenten waren, und dann bist du eigentlich weg und bist in der Reha und schloss mit Ärzten und Physiotherapeuten um. Also Trainer, du bist nicht gefragt, wir haben nie nachher gefragt, wie es geht. So, das war egal. Und das war sehr schwierig für mich. Das war sehr schwierig. Und dann habe ich wirklich gelitten und mir gefragt, hey, was soll jetzt das? Also, das haben wir innerlich mehr gemacht, es ist wirklich innerlich etwas ausgebrochen. Ich habe viel natürlich auch immer weggedrängt, die ganze Zeit, dass ich überhaupt den Weg gehen kann. Aber das ist viel früher gekommen und gesagt, jetzt bist du da, wo du hin willst. Das ist dein Traum. Du willst hier sein. Und jetzt geht es dir innerlich nicht gut. Du kannst rennen, du bist am Boden zerstört. Aber das ist dein Traum. Ich kann jetzt doch nicht sagen, nein, jetzt höre ich wieder auf. Das geht doch nicht. Ich habe mega gerungen mit mir, lang gerungen mit mir. Und irgendwann habe ich mich zurückgerungen und gesagt, ich muss jetzt einen Schritt zurück machen. Ja. Das war natürlich auch realistisch. Ich meine, eben 5 Goalinnen, 2 Mannschaften, nicht 100%ig fit, nicht der Wunsch spielen vom Trainer. Das wird schwierig. Also, das wird schwierig. Und dann habe ich einen Schritt zurück gemacht.
Hast du das alles mit dir selber abgemacht?
Ja. Ja, das habe ich
also nicht mit Freunden, aber du hast ja keine
K. Keine K, genau, das ist ja so. Und das habe ich alles mit mir selber abgemacht. Meine Eltern waren zwar schon da, gewesen, haben mir auch viel abgenommen, haben mir auch geholfen, zu hören, eine Wohnung zu suchen. Und ich habe gesagt, das geht nicht, ich kann nicht in der Zivilschutzanlage mit diesen Leuten zusammen wohnen. Ich brauche meinen Schlaf. Die gehen bis um 12 Uhr, ich kann nicht Leistung bringen am nächsten Tag um 7 Uhr, wenn ich Training habe. Also die haben dort unterstützt, Wohnung gesucht und alles, was sie da waren. Aber das ist mein Traum gewesen. Ich habe 14, das war immer mein Traum gewesen. Das ist nicht der Traum von anderen Leuten. Ich habe das nicht ausgetreten, andere Leute, das war meins. Ja. Das habe ich mit mir ausgemacht. Und ja, schweren Herzen habe ich so nach 8 Monaten den Schritt zurück gemacht. Und aber nachher noch einmal probiert. Dann ist zu Eger zurück, die waren in der zweiten Liga, dann ist die zweite Liga ein halbes Jahr gespielt. Ich bin nachher auf Münsingen, erste Liga. Ich denke, ich könnte vielleicht noch einen Schritt über die erste Liga, vielleicht nachher wieder nach CB irgendwie reinkommen. Ich habe dort ein Jahr gespielt und es ist mir sehr gut gelaufen dort. Aber ich hatte leider wieder auch einen Trainer, der einfach meine Jahre nicht angesprochen hat. Ein bisschen alte Schule. Gefühl unterdrücken, das Menschliche ist nicht wichtig, Leistung zählt. Und ja, ich habe nachher dort noch ein Jahr so ein bisschen durchgesucht. Also es hat lange gebraucht, bis ich sagen konnte, es ist jetzt gut. Aber ich habe nachher so ein bisschen die Rückrunde bei Münsingen, das ist einfach nicht mehr schön gewesen. Also ich habe, also klar, ich musste tapen, mein Fuß immer musste tapen, vor jedem Training musste tapen. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mein Medikament. Nein, also Schmerzmittel, dass ich überhaupt spielen konnte. Und dann irgendwann ist es so weit, dass ich gesagt habe, es muss Schmerzmittel für das Training. Und irgendwie habe ich gesagt, das kann es irgendwie nicht sein. Also, das macht keinen Spaß. Also, die Freude, die ich dort auf dem Schulplatz hatte, die war weg.
Ja.
Und irgendwann habe ich gesagt, ja, es ist jetzt fertig, es geht nicht. Und ich hatte natürlich auch Ärzte, die haben gesagt, ja, Thierry, wenn du so weitermachst, dann kannst du mit 40 keinen Sport mehr machen. Ja. Und dann überlegt man sich halt dann schon, wenn ein Sport halt ein wichtiger Teil von deinem Leben ist, ja, willst du das riskieren, dass du gar keinen Sport mehr machen kannst? Und dann habe ich schweren Herzen gesagt, nein, das riskiere ich nicht. Und auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit 21 gezogen ist abgefahren. Wenn du jetzt nicht Nazi-B spielst oder so, dann längt es auch nicht mehr für rauf. Und dann habe ich gesagt, ja, dann höre ich auf. Und komplett. Ja. Und für mich war nie eine Option, irgendwie noch so ein bisschen zum Spass in der tieferen Liga zu spielen. Das ist für mich nicht gegangen. Mhm.
Und auch das wieder für dich alleine abgemacht.
Ja.
Auch nicht irgendwie mit Gott oder irgendwie so, ja, mit Gott.
Nein, Gott war dann noch kein Thema für mich. Ja. Das habe ich wirklich so für mich alleine abgemacht. Aber ich habe gelitten. Also ich bin in ein tiefes Loch gefallen nachher. Weil ich habe mich über Fußballtorhüter definiert. Die Ehre Oblige, Fußballtorhüter. Ja. Dann habe ich gesagt, fertig. Und nicht irgendwie noch so ein bisschen Drittliga zum Spass, gar nicht mehr. Und dann hatte ich wirklich keine Selbstschwärme gehabt, weil dann bin ich die Ehre gewesen. Aber ja, was habe ich noch können? Also, ich habe eine Lehre gemacht, aber sonst. Ich habe nicht viele andere Sachen. Also ich habe dann nur noch geschuttet, ich habe nichts mehr anderes gemacht. Und das war sehr schwierig gewesen. Ja. Sehr schwierige Zeit gewesen, ja.
Da müssen wir gerade weitergraben. Zuerst, du hast gesagt, 21, dann wäre jetzt die Frage, wie hast du deinen 20. Geburtstag verbracht?
Kannst du dir mal raten?
Ich
habe trainiert.
Also, entweder im Training oder beim Arzt auf dem Schragen.
Genau, ja. Ich habe trainiert. Ich habe eigentlich nie gross, also als Kind natürlich schon, im Geburtstag, aber nachher war Geburtstag für mich nicht wie wichtig gewesen. Oder, ich habe mir gesagt, ich jeden Tag, wenn ich trainieren kann, trainiert irgendeinen anderen Goalie irgendwo auf der Welt. Ich kann nicht eine Tagpause machen, das geht nicht.
Ja.
Aber es hat für mich gestimmt.
Ja.
Oder auch, ich kann mich erinnern, 1. Januar, morgen 4:08 Uhr, bin ich in Florida im Kraftraum gewesen. Das war für mich normal gewesen. Da hast du Platz gehabt, ist fast niemand da gewesen, ist cool gewesen. Ich bin zwar nicht so gerne in Kraftfahrt gegangen, aber ich bin da gewesen und ich wusste, es braucht es einfach, ich muss es machen, wenn ich das will. Und darum, Geburtstag habe ich nie gross gefeiert. Das ist mir auch wie im Weg gewesen für das, was ich wollte.
Ja.
Weil, die Satan, ich war extrem gewesen, also wirklich extrem.
Also feiern, das Leben feiern ist eh nicht, also du bist eine Maschine gewesen.
Es war auch lustig, ich habe meine Erfolge nicht gefeiert. Also, ich hatte ja Erfolge oder ich habe einen Sieg errungen, aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ist schon ein Spruch, der hat für mich gezählt. Ich war auch nie zufrieden mit meiner Leistung. Ich bin auch so ein bisschen Perfektionismus reingerutscht. Ich habe das perfekte Spiel gespielt. Ich habe das nie gespielt. Und jetzt weiss ich, ich kann das gar nicht spielen. Aber das war mein Ziel in jedem Match. Ich wollte das perfekte Spiel spielen.
Wenn es wär gut rausgekommen wäre, wäre es das alles wert gewesen? Das ist natürlich sehr hypothetisch.
Das ist eine schwierige Frage. Es ist noch lustig. Ich habe ja vorhin schon mal gesehen, ich habe immer das Gefühl, dass so ein bisschen vom moralischen Standpunkt immer gewusst, was richtig und falsch ist. Und das habe ich meist diskutiert mit meinen zwei Gielen. Als ich zu Münsingen bin gegangen, auch ein schwieriges Erlebnis mit dem Trainer, weil der hat mir gesagt, ich habe mündliche Zusage, und ich habe auch mündliche Zusage gemacht, aber ich habe noch nicht unterschrieben. Und dann kurz vom Meisterschaft sagt er, wir warten noch mit unterschreiben. Das heisst aber für mich, ich kann die ersten, glaube ich, drei Meisterschaftsspiele nicht spielen. Dann will er noch den Rang von letzter Saison, wo er aufhören will, er noch einsetzen, dass er wahrscheinlich mit dem einen Punkt hat oder unterschätzt. Ich weiß auch nicht, mehr wieder unterschätzt oder so. Und nachher hatte ich das Telefon von Hans-Peter Latrou vom FC Thun in dieser Zeit. Der wollte mich. Der hat gesehen, ein Freundschaftsspiel mit Münsingen gegen Thun. Er hat gesagt, Herr Opplinger, ich sehe, ich will noch.
Also, der hat Herr Opplinger gesehen?
Der hat Herr Opplinger gesehen, genau. Und,
Herr Latrou.
Und das war für mich ein mega schwieriger Entscheid. Und ich habe mich gegen Thun entschieden. Und ich habe mich aus dem Grund für gegen Thun entschieden, weil ich eine mündliche Zusage an dem Trainer vom FC Münsingen gegeben. Das hat für mich gezählt. Und meine Kinder sagen jetzt immer, ja, das ist doch blöd und so, weil das war dann die Aufstiegssaison von Thun. Dann sind sie gerade aufgekommen, Nazia, drei Jahre später haben sie die Champions League gespielt. Also kann man schon ein bisschen träumen.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, wo ich manchmal zurückdenke. Schade, ja. Aber ich glaube gleich nicht, dass es wert war, so wie ich es gemacht habe. Das ist einfach nicht gesund.
Ja.
Also, ich habe meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, ich habe meine Familie aufs Spiel gesetzt, ich habe meine Freundschaft aufs Spiel gesetzt. Ich habe alles aufs Spiel gesetzt. Also, ich würde es niemandem empfehlen, das so zu machen. Also, das kommt nicht gut. Mhm. Aber ich konnte es dann nicht sehen und ich hatte dann leider auch nicht einen Mentaltrainer gehabt, wie ich das jetzt bin, der mich hätte können beraten. Ich war einfach, ich will nicht sagen naiv gewesen, aber ich habe gewusst, wenn ich da rauf muss, muss ich viel investieren, um das aufzuholen. Und ich war dann bereit gewesen, das zu machen.
Und dann ist das grosse Loch gekommen. Wie hat sich das angefühlt und wie bist du mit dem umgegangen?
Es war furchtbar. Ich hatte natürlich auch keinen Job mehr. Also ich war ja dann Profi, ich habe nicht mehr gearbeitet. Ich bin dann wieder heimgezügelt zu meinen Eltern und war wirklich im Loch. Ich habe gesagt, ich kann gar nicht irgendwie mehr Stellen suchen, ich kann gar nicht arbeiten. Ich kann gar nicht. Also ich habe wirklich Zeit gebraucht, mich dort zu regenerieren. Aber ich habe nicht gewusst, wie es weitergeht. Also ich bin so vor dem Neuen gestanden. Ich hatte keine Idee, keinen Plan. Und habe mich so ein bisschen treiben lassen. Das war sehr schwierig, weil es halt auch viel
mit mir allein... Wie hat das ausgesehen für dich? Also es hat ja nicht geheißen, dass du vom Liesbach-Meri in der Praderie gegangen bist. Wahrscheinlich, oder schon? Hast du plötzlich auf eine Party
für dich? Also die Praderie spielt ja schon eine Rolle.
Okay, cool.
Ich habe mich natürlich nicht in dem Sinn treiben. Es ist ja logisch, das ist auch klar, ich kann nicht als Spitzensport ganz aufhören, das ist für den Körper nicht gesund. Ich habe natürlich schon noch Sport gemacht, so ein bisschen Ausdauer, Velo, das habe ich natürlich schon gemacht. Aber ich bin viel einfach so daheim rumgehangen und habe mein Leben beklagt und gesagt, wie unfair das ist und wie blöd die Trainer sind und wie mühsam es ist, dass ich so einen Körper habe, der das nicht mehr aushalten. Also ich bin so ein bisschen gesuhlt in dem Sinne, wo mich ein bisschen bemitleidet und gesagt, dass ich doch Träne im Spiel so. Ja, das war so eine Phase, wo ich bei drinnen war.
Und dann haben wir auf dem Flyer geschrieben, dass, oder du hast selber den Text geschrieben, dann hat eine Sinnsuche angefangen. Also hast du dort irgendwann gemerkt, so macht es ja auch keinen Sinn, oder wie können wir uns das vorstellen?
Also ich habe nicht eine Sinnsuche angefangen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich nach Sinn gesucht habe, sondern der Sinn hat mich irgendwie gefunden. Irgendwie. Das ist noch lustig. Aber das ist irgendwie im Sommer aufgehört, dann ist es so fast wie ein Jahr hat sich so durchgezogen. Ich habe irgendwie auch von Arbeiten gleich irgendwie etwas gefunden, aber total nicht motiviert gewesen. Und dann ist ein Kollege von mir von früher, wo ich den Kontakt abgebrochen habe, der ab und zu mal nachgefragt hat, aber ich gesagt habe, nein, ich kann nicht abmachen, mit dir keine Zeit. Ich habe mich wieder gefragt, kommst du mit mir an die Praterie? Und ich wäre ja nie irgendwie, wenn ich in diesem Fußball war. Ich bin nie in einem Fest. Das hat mir nichts gesagt. Also.
Ja, irgendjemand hat trainiert genau. In dieser Zeit.
Genau. Und dann habe ich mich gefragt und habe gesagt, ja, wieso eigentlich nicht? Also, ich kann ja nichts verlieren. Gehe ich doch mit. Und dann bin ich an die Praterie gegangen, ohne grosse Erwartung. Und nachher habe ich dort eine Person kennengelernt, die jetzt meine Frau ist. Und ich bin dann so ein bisschen ganz oben während der Praterie, habe ich so eine Gruppe gesehen, noch andere von früher von Schule, die dort auftaucht. Aber ich war so ein bisschen ganz oben mit ihr so ein bisschen im Kontakt gewesen, oder im Gespräch gewesen. Das hat mich total verwirrt, das Gespräch mit ihr. Also wirklich, ich war wirklich verwirrt gewesen, weil sie hat irgendwie. Ja, dann so ein bisschen, ja, ich war Profi gewesen, habe dort und dort gespielt. Das war irgendwie nicht wichtig, das war irgendwie egal gewesen. Sie haben mich einfach so angenommen als Mensch. Und ich bin eigentlich noch nie, also klar, von meinen Eltern, von meinen Brüdern bin ich schon angenommen worden, aber im Fußball bin ich sehr selten angenommen worden als Mensch. Mhm. Sondern als Nummer und Leistungserbringer. Und ich war total verwirrt gewesen. Ich dachte, hallo, wie redest du mit mir? Wie kannst du mich irgendwie gut finden? Ich leiste im Moment nichts. Ich bin irgendwie vor dem Nichts. Und dann ist es so ein bisschen eine Motivation. Ich dachte, hey, das muss ich herausfinden, was dort bei ihrer Angst ist. Ich will das irgendwie auch. Das suche ich, das brauche ich. Und dann hat das so ein bisschen angefangen, dass ich versucht habe, mit ihr abzumachen. Hat sich darauf eingelassen, mit ihr anfangen zu reden. Und sie ist dann relativ schnell mit Gott und mit Jesus und mit Glauben gekommen. Ich dachte, okay, ja, Achtung, muss aufpassen. Aber ich war sehr offen natürlich gewesen, gell? Ich war in einem Loch gewesen, ich war sehr offen gewesen. Und habe auf das eingelassen. Ich dachte, das ist noch spannend. Und die Sang war auch da gewesen. Sie hat mir natürlich auch gefallen und ja, ich wollte mit ihr in Kontakt bleiben. Dann bin ich da mitgegangen, die Veranstaltungen, die sie mir mitgenommen hat. Und ich habe dann die Botschaft gehört von Jesus, zuerst mal so richtig. Die Botschaft von Jesus. Du bist angenommen in Leistung. Dann habe ich gedacht, hey, das ist ja nicht möglich. Also, bis jetzt habe ich müssen meine Gesundheit auf das Spiel setzen, dass irgendjemand gesagt hat, vielleicht mal nach einem Match, ja, jetzt hast du mal einigermaßen gut gespielt. Und jetzt kommt da jemand, Jesus, und sagt, du bist einfach gut, du bist angenommen von mir, du musst nicht leisten. Und dann habe ich gedacht, oh, also wenn das jemand so von mir sagt, dann ist es wirklich der Wert, das rauszufinden, was ist dort wirklich dahinter. Ja. Und so bin ich immer mehr so ein bisschen in den Glauben hineingekommen, eben viel mitgegangen, auch sehr interessiert gewesen, sehr viele Fragen gestellt, meiner Frau, wie soll ich wissen? Also es ist da wirklich dahinter. Und so hat der Weg dann so ein bisschen angefangen, wo ich würde sagen, der Sinn hat wie mich gefunden. Ich bin eigentlich nicht in die Praterie gegangen, um den Sinn zu suchen, sondern der Sinn hat mich wie dort gefunden. Oder Jesus, besser gesagt, mich wie dort gefunden. Nachher. Genau.
Cool. Und ist der Rebecca schon deine Freundin gsi oder hast du noch ein bisschen mehr müssen, Interesse zeigen an diesem Jesus? Oder wie war das gsi?
Ja, es war nicht so einfach gewesen. Also, ich musste recht müssen um sie kämpfen. Ich glaube, ich darf das so sagen. Weil sie eigentlich auch so ein bisschen gesehen hat. Also, sie hat klare Werte gehabt, sie hat genau gewusst, was sie will. Und ja, sie hat sich wahrscheinlich jetzt nicht so einen Fußball, einen ehemaligen Fußball gesucht, der nichts mit Glauben am Hut hat. Da habe ich so ein bisschen rausgespürt.
Und noch nicht Millionen gemacht hat.
Noch nicht Millionen gemacht hat, aber das wäre, glaube ich, auch nicht wichtig gewesen. Aber ich musste so ein bisschen um sie kämpfen. Und dort ist, also eigentlich in der Beziehung, die wir aufgebaut haben, oder auch in dem Kennenlernen, die wir aufgebaut haben, habe ich wie Gott dann, wie ich erlebt. Und das war für mich auch so ein prägendes Erlebnis gewesen, wo ich gemerkt habe, dass der Gott an meinem Leben interessiert ist. Dass ich ihm wichtig bin. Und es war so, gewesen, ich habe eben wieder probiert, mit ihr abzumachen und sie hat nicht so wollen und hat es ein komisch gefunden, auch mein Leben ein bisschen komisch gefunden. Habe ich wieder dran geblieben und vielleicht auch ein bisschen so im Fußball dran geblieben, also ein bisschen Gas geben und vielleicht auch ein bisschen überfordert mit dem. Und dann irgendwann sind wir an einem Punkt gewesen, wo sie hat gesagt, es geht nicht. Und das weiss ich noch gut. Ich habe nachher, es war so schwierig für mich, das zu akzeptieren. Und bin nachher heimgegangen und habe dann wirklich so angefangen. Also wirklich mal, glaube ich, so richtig angefangen. Ich habe vorher schon gebetet, aber wirklich so richtig angefangen. Und einfach das alles hergelegt, Gott, und gesagt, ja, jetzt, du weißt, was ich schon für eine Geschichte habe, du weißt, was jetzt hier passiert. Und also wenn es nicht wirklich gibt, dann gib mir die Kraft, dass ich jetzt wieder das akzeptieren kann, dass sie nicht mit mir zusammen sind. Und das kann loslassen. Und ich gebe dir einfach auch mein Leben in die Hand. Du weißt, was passiert jetzt. Und das ist mir nachher irgendwie gelungen, dass ich das auch können, akzeptieren konnte. Es war nicht einfach gewesen. Und habe das eigentlich schon wie abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dort genau dazwischen war, aber ich habe das abgeschlossen, die Beziehung mit Rebecca, wie abgeschlossen ist gut, das geht nicht, ich akzeptiere es. Und nachher, ein paar Wochen später, ist sie dann auf mich zugekommen. Und sie hat gesagt, sie war in der Ferien in Italien, hat viel gebetet und hat das Gefühl gehabt, sie müsse wieder zu mir kommen. Mhm. Und das war für mich ein Wunder. Weil ich habe es wirklich aus der Hand gegeben. Weil vorher wollte ich immer alles im Schutt in der Hand haben, alles kontrollieren, alles wissen. Und dort habe ich das erste Mal gesagt, jetzt lasse ich es los.
Yeah.
Jesus, ich lasse es los. Ich finde es nicht gut, es tut mir weh, ich weiß nicht, wie ich es irgendwie handeln soll. Nimm es du, schau du. Und dann hat er geschaut. Und das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, also ich bin Gott nicht gleich. Mhm. Ich bin nicht nur ein Nummer, sondern er liebt mich so, als ein Mensch ich bin. Und das war so ein bisschen der Game Change in meinem Leben gewesen, würde ich sagen.
Und das hast du nicht angezweifelt? Also so quasi das... Dass es nicht nur eine Masche sein von dem Gott, von dem Jesus.
Also wir haben jetzt natürlich eine lange Geschichte zusammen. Und also jetzt, morgen sind wir 16 Jahre geheiratet, haben wir sehr viele Phasen durch erlebt, die schwierig waren, wo ich das auch wieder anzweifelt. Aber das ist doch ein bisschen mein Anker, wo ich Gott sage, du hast doch geschaut. Mhm. Ich habe es zur Hand gegeben. Du hast geschaut, dass sie zurückkommt. Mhm. Und ihm dort auch so ein bisschen wie beim Wort nehmen. Und, also es ist nicht immer einfach. Ich würde auch eher sagen, wir haben das eine schwierige Ehe. Aber.
Kompliziert, schwierig, finde ich. Ein schwieriges Wort.
Kompliziert.
Ja. Nein, du kannst es nennen, wie du es willst.
Aber. Wie soll ich sagen? Ich verlasse mich so einfach auf das, was ich dort gehört habe oder auf andere Sachen, die ich mit ihm abgemacht habe. Und probiere gewisse Sachen halt auch wie anzunehmen. Also, ja, gelernt, schwierige Sachen anzunehmen. Es läuft nicht alles immer nach Plan, es läuft nicht immer alles gut, es gibt schwierige Momente, es gibt schwierige Gefühle. Man lernt, mit dem umzugehen.
Und weißt du, so der Grundzweifel, dass es Gott eben gut meint und dass Gott das Ja wirklich zählt, das hast du wie, wie noch schwierig vor, wenn 20 Jahre vom Leben oder der grosse Teil der ersten 20 Jahre nur Leistung zählt und dann kommt dann plötzlich ein Gott, der sagt, bei mir musst du nicht leisten. Hast du das wirklich dann echt so annehmen, verinnerlichen und ohne, dass du das mal in Zweifel gezogen hast, dass das zählt?
Nein, natürlich nicht. Das war natürlich ein Prozess. Die Leistungsorientierung, die kann man nicht einfach so einfach oder so schnell ablegen. Ich würde sagen, ich bin jetzt immer noch leistungsorientiert. Leistung ist mir wichtig, aber ich kann es anders einschätzen. Ich sehe so die Relationen besser. Aber es war schon schwierig gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass ich, als ich Christ geworden bin, auch so ein bisschen extrem geworden. Also, jetzt lesen wir schnell mal die Bibel durch, von vorne bis hinten. Das gehört sich wahrscheinlich. Und jetzt soll ich es genau wissen. Und auch dort ein bisschen Gas gegeben haben. Es war sicher nicht alles gut gewesen. Da habe ich alles gut gesehen, was ich gemacht habe. Aber es hat es sicher gebraucht auf meinem Weg vor Verwandlung. An dem Punkt, wo ich jetzt stehe, hat es sich gebraucht. Und das ist halt auch etwas, was ich sage, also es steht dabei, es dient zu meinem Besten. Ich kann es manchmal nicht nachvollziehen. Ich ringe manchmal mit Gott und sage, hey, wie kann das sein? Aber ich sage einfach, es steht so, du hast es so gesagt und dann glaube ich alles. Mhm. Dann halte ich mich an dem Wort halt auch fest. Nachher.
Ja. Ich kann mich an einen Moment erinnern, ich weiß noch genau, wo das war, wo ich dir von meinen Visionen erzählt habe und du hast wirklich so gesagt, wo ist die Schaufel, können wir anfangen? Und ich dachte, hey, das ist genau das, was man sich als Pfarrer eigentlich wünschen würde. Leute, die uns schaufeln, kommen, wir geben Gas, wir legen los. Ist das so, aber die Machertyp oder einfach auch schnell begeisterungsfähig, wenn eine Vision da ist, wenn eine Motivation da ist, dann spürt es mir in die Hände?
Ich würde nicht sagen, dass ich der Machertyp bin, ehrlich gesagt. Weil ich bin auch nach dieser Phase, oder auch wenn ich mit Gott bin unterwegs war, also hat es mich auch recht ausgestellt, mal, weil ich zu viel haben wollte. Und ich bin mehr so zu dem Punkt gekommen, echt zu sein und zu seinen Grenzen zu stehen. Und nicht alles müssen perfekt machen. Mhm. Weil ich auch eine Phase hatte, wo als ich recht auch wieder in der Krise war und erschöpft war, wo ich natürlich auch gesagt habe, ja, ich will ein perfekter Vater sein, ich will im Beruf gut sein, ich will ein guter Christ sein, ich will ein guter Ehemann sein. Und dem alles gerecht werden, das ist halt einfach schwierig. Und das ist halt auch das, was ich am Anfang ein bisschen angetönt habe. Ich bin halt vom Persönlichkeitstyp, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren, ich bin entweder ruhig, der introvertiert. Ich habe gerne Zeit für mich. Zum Reflektieren, zum Nachdenken. Und ich habe das viel auch nachher später noch, als ich im Glauben unterwegs war, als ich geheiratet war mit den Kindern, auch weggedrückt wieder, ähnlich wie im Schutter, wie weggedrückt. Ja, das ist nicht so wichtig, jetzt musst du da sein, jetzt musst du den Kindern schauen, jetzt musst du ein guter Ehemann sein, jetzt musst du im Beruf Gas geben. Und, das ist so ein bisschen, wie ich geschrieben habe, die Umwandlung. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, ich bin immer noch dran. Ich bin noch nicht fertig. Aber ich habe häufig an Gott gezweifelt und mir vorgehalten, hey, wieso hast du mich so gemacht? So ruhig und ja, manchmal ist das ein bisschen reizempfindlich, viel Zeit für mich. Und ich kann sich vielleicht vorstellen, eine Grossfamilie mit vier Kindern, ruhige Zeiten sind sehr selten, also es ist sehr schön. Und dort habe ich manchmal mit Gott gerungen und gesagt, hey, es kann doch nicht sein, aber ich habe dann einfach auch gewusst, schau, er hat mich so gemacht und er hat mich haben wir entweder introvertiert gemacht, ruhiger gemacht. Und dann ist das gut. Ich glaube nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Und das Zeichen war auch da, gewesen, sie ist zurückgekommen. Ich habe also nicht bedenkt gesagt, du musst mit mir heiraten. Sie ist von sich gekommen. Und das habe ich wie mitgenommen. Und auf das zähle ich. Also. Und ich zähle auch auf unser Eheversprechen, wo ich einfach zurückdenke und sage, ja, du hast uns ertraut, hast gesagt, ich habe nicht gesagt, ja, ich will. Ich habe gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Mhm. Und auf die Hilfe hoffe ich und zähle ich. Und allein würde es nicht schaffen. Ich bin sogar so weit, und das weiss meine Frau, ich habe ein paar Mal gesagt, wenn ich Jesus nicht mehr kenne, wäre mir geschieden. Das bin ich überzeugt, dann ist es vielleicht blöd oder hart, aber das wäre so. Mhm. Es hat einfach eine ganz andere Dimension. Wenn man gewisse Sachen kann, die schwierig sind, ablegen, ihm herlegen und nicht selber muss tragen. Das ist das, was mir gefällt in meiner Karriere, wo ich viel selber getragen habe, Entscheidungen selber müssen treffen, nicht gewusst, ob es richtig ist. Und das ist eine andere Qualität.
Ich sehe so, über das auch schon predigt, so eine biblische Botschaft oder ein biblisches Prinzip gewinnen durch Loslassen. Und das kommt mir in Sinn, wenn du so erzählst. Aber wie klingt das wirklich, gerade so einem Typ wie dir? Ist das echt täglich wieder trainieren und sagen, ja, nicht klammern, ich lasse los?
Ich glaube ganz klar, dass es wirklich das Training ist. Ich bin von dem überzeugt, aus persönlicher Erfahrung, aber auch aus Training, wenn ich unterwegs bin, es gibt keinen einfachen Erfolg. Man muss für das arbeiten und ich musste das müssen lernen, schwierige Gefühle wie akzeptieren und mit denen lernen umzugehen. Und das ist nicht einfach. Mhm. Und ich sage vielleicht, ja, das dränge ich weg und beschäftige mich mit etwas anderes. Ich bin halt der Typ, der sagt, nein, ich will das jetzt anschauen, ich will das irgendwie verstehen, ich will wissen, wie es so ist. Und das ist nicht einfach, aber es ist sicher ein Training. So wie das ganze Mentaltraining eben auch ein Training ist. Es ist nicht einfach ein Schnips und nachher ist jemand mental bereit. Da muss man investieren, muss man trainieren, muss man wiederholen, verbessern. Und das braucht einfach etwas. Und das ist für mich aber entscheidend, dass etwas wie kann wachsen kann. Ich habe lange umgestudiert am Text, den ich geschrieben habe. Und ja, zuerst Veränderung geschrieben, weil heute überall in den Organisationen redet man von Veränderung, von Veränderung. Für mich ist es aber nicht Veränderung, was passiert bei mir jetzt. Bei mir ist es eben eine Umwandlung. Weil ich sage, Gott will mich nicht verändern, er hat mich so gemacht. Und er sagt, es ist gut, aber auch mich umwandeln. Und das ist für mich ein grosser Unterschied. Und das braucht Invest von dir selber. Und sicher auch Güte Gottes, die dir dort hilft, dass du dort dranbleiben und nicht aufgehst.
Was verstehst du unter Umwandeln? Vielleicht ist für uns nicht offensichtlich der Unterschied von Veränderung und Umwandlung.
Es ist eigentlich relativ einfach. Am Anfang von meiner Ehe habe ich mich verändert. Meine Frau ist sehr extrovertiert, ich bin sehr introvertiert. Und sie hat mich mitgenommen und mitgeschleift und ich bin mitgegangen und habe mich verändert. Ich bin in einen Kontext hineingegangen, wo ich mich anders verhalten musste. Ich habe mit vielen Leuten müssen reden, ich habe lieber das Einzugsgespräch oder ziehe mich von mir zurück. Ich musste mit vielen Leuten reden, ich war im Lärm, ich bin auch so ein bisschen neurosensitiv, ist so ein bisschen der Neuausdruck, sensibel, wie man früher gesagt hat, aber der Ausdruck passt mir eben nicht so, es ist mehr so ein bisschen neurosensitiv, so viel wahrnehmen, ich nehme sehr viel wahr, Sachen, die andere nicht wahrnehmen, nehme ich wahr, das ist für mich Stress, braucht Energie, und dort habe ich mich verändert, also wie ausgeschaut, ich gesagt, ich komme auch noch mit, ah, ich mache noch das, ja, ich bin dabei. Das hat mich so Energie gekostet. Und nachher hat es natürlich auch viele Konflikte gegeben, dass ich dann bei Hause kam und daheim einfach die Batterie dunkel war. Und dann sind aber noch Kinder, vier Kinder da, wo man noch kochen musste und ins Bett und die Batterie dunkel. Und ich habe manchmal gesagt, ich kann nicht. Und sie hat gesagt, aber du musst und wir Kinder und es geht nicht. Und ich habe gesagt, aber nicht. Und dann gleich wieder probiert. Und da bin ich auch noch einmal in ein Loch hineingekommen, also wirklich auch so ein bisschen Schöpfungsdepression gehabt, wo ich wirklich wieder so ein bisschen gesagt habe, puh, wie soll ich weiterfahren und so. Und das ist für mich Veränderung. Dass ich mich verändert habe. Und Umwandlung ist mehr zu sagen, ich komme gerne mit. Aber jetzt merke ich, es ist mir zu viel. Du kannst aber gerne noch bleiben, ich gehe vielleicht schon daheim. Dass wir dort wie uns besser verstehen und wissen, dass meine Frau Freude hat, wenn ich mitkomme. Und es akzeptiert, wenn ich sage, ich komme nicht mit, wenn es nicht geht. Und ich gehe aber auch wieder zulassen, wenn ich noch am Lehren, ihr zu sagen, du darfst schon gerne alleine gehen. Ist gut, geh nur. Ich bleibe daheim, ich kann für mich etwas machen. Das ist für mich Umwandlung. Und das ist auch nicht zu meiner Persönlichkeit, so wie ich bin, so wie mich Gott gemacht hat. Und du mich nicht verändern. Ich bin so, wie ich bin. Das ist für mich so ein bisschen der Unterschied.
Spannend, merci. Du hast verschiedene Berufsfelder, die drinnen betätigt, die wir nicht mehr alle antöpfen, die Zeit läuft uns schon ein bisschen davon. Aber was macht dein Alltag heute aus, beruflich?
Also, im Moment bin ich bei SVB als Coach angestellt. Und das hat sich jetzt so ein bisschen ergeben, dass ich dort so ein bisschen die ganzen Themen wie Mentaltraining, mentale Fitness, das ist so ein bisschen ein Trendthema geworden innerhalb von SVB. Aber wir dort auch Veränderungsprozesse durchgehen, Digitalisierung. Und ich komme ja grundsätzlich aus dem Sport als Mentaltrainer und habe gemerkt, das ist dort auch mega wichtig. Und jetzt bin ich dort so ein bisschen dran, gerade in der digitalen Zone, wo ich arbeite, wo eben viel auf schnell Veränderung, Globalisierung ist, wo man merkt, dass viele Leute einfach auch ausbrennen, dass es zu viel wird. Dass ich dort so wie ein Programm aufgebaut bin, wo man eben mental viel anfangen trainieren, dass man mit gewissen Situationen anders umgeht. Also man würde umgehen, wenn man nicht trainiert wäre. Genau. Und das hat sich eigentlich auch so ein bisschen aus Zufall ergeben. Ich lieber so im Sportclub so machen, aber eben Corona hat auch viel wieder so ein bisschen zugemacht. Und jetzt hat sich dort wie ein Feld aufgetan. Und ich finde das mega spannend, mit diesen Leuten unterwegs zu sein. Und sie zu überzeugen, dass es für eine Umwandlung ein bisschen mehr braucht und nicht nur irgendwie heisst es einmal ein Training, sondern man muss wirklich so ein bisschen dran sein und das eintrainieren. Dann kann auch etwas daraus entstehen. Das finde ich sehr spannend. Ja.
Und sportliche Erfolge hat es ja schon auch gegeben. Man munkelt, dass der IB-Meister-Goalie nur so gut ist, weil du ihn trainiert hast. Oder wie geht das genau?
Ja, das. Also. Ja, ich will jetzt nicht Federschmücken. Den von Vonbahn habe ich ab und zu mal trainiert, aber mehr so, als ich eingesprungen bin. Im Ende bei den Jüngeren bin ich Trainer bei IBE im Nachwuchs noch. Das ist aber schon eine Zeit her. Und ab und zu bin ich eingesprungen, habe auch den von trainiert. Aber entscheidenden Anteil habe ich glaube ich nicht dran. Das ist ein gutes Wort.
Wer weiß. Hey Thierry, merci viel mal für deine offenen Einblicke. Ich versuche den Bund Strauss und das viele Sport, die wir auch gehört haben, und Ehe, Familie, noch so ein bisschen abzurunden mit der Frage, du bist jemand, der sehr viel reflektiert hat, sehr stark ist, mental, dann schon, heute immer noch. Darum kannst du uns auch sagen, was würdest du so für 2 bis 3 Lektionen, die dein Leben bis dahin gelehrt hat, uns mit auf den Weg geben?
Mir ganz wichtig geworden, und ich bin jetzt aktuell noch immer ja noch dran, ist einfach das Echtsein. Das zu sich stehen im Mensch, sich nicht verstellen. Das braucht so viel Energie und es ist so wertvoll, wenn man echt sein kann. Und klar ist es nicht immer einfach und klar wird man manchmal blöd angeschaut und klar sagen mal Leute irgendwie, ja, bist ein schräger Typ. Aber ich habe schon Zangen erlebt, wo Leute nachher gesagt haben, ja, am Anfang habe ich einen schrägen Typ gefunden, aber als ich mit dir ins Gespräch bekomme, und wirklich gemerkt, wie du wirklich bist, ist es mega super gewesen, das Gespräch. Also das Echtsein zu sich stehen, das finde ich ganz etwas wichtig, zu seiner Art zu stehen. Das ist für mich etwas ganz, ganz Zentrales. Und da bin ich noch dran, das gelingt mir nicht immer. Ich verstehe mich manchmal auch wieder, weil ich irgendwie Angst habe, es könnte irgendwie Kritik kommen, da sind wir noch nicht gefeit davon, was das kommt. Aber das ist für mich etwas ganz, ganz wichtig. Also wirklich das, das echt sein. Und das andere ist einfach auch so wertorientiert leben, also wirklich zu seinen Werten stehen, die wirklich auch leben. Auch dort habe ich gemerkt, wenn ich nicht nach meinen Werten handle, dann braucht das mega Energie auch. Und das ist dann auch nicht wert, also dort Energie zu verpuffen und wirklich so ein bisschen wertorientiert zu leben. Das ist so ein bisschen der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der mir ist wichtig war, so in den letzten Monaten, so ein bisschen zu wissen, das Leben muss nicht immer super sein und perfekt. Es kann auch schwierige Momente geben, es kann schwierige Gefühle geben. Mit denen lernen zu umgehen, ist viel wertvoller, als immer die Sachen wie wegzudrücken und rauszuschieben. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, die kommen immer wieder. Mhm. Also wenn du dich nicht mit denen beschäftigst, irgendwann holen sie dich wieder rein und dann kommen sie wieder und dann fliegst du dann auf die Schnauze und lieber den von Anfang an es annehmen, es reflektieren. Sie nachher aber auch ablegen und wieder im Moment sein. Das ist noch ein wichtiger Punkt, habe ich das Gefühl.
Ich vermute, das Ablegen hat bei dir auch etwas inzwischen mit dem Gott zu tun. Was sagst du heute jemandem, der dich dann nachfragt, wer oder was ist der Gott für dich?
Also Gott ist für mich, oder Jesus ist für mich einfach, er ist immer für mich da. Also weißt, auch wenn es schwierig ist, oder wenn Leute mich schräg oder komisch finden, weiss ich, dass Gott und Jesus mich nicht schräg findet, sondern dass mich mega cool findet. Und das ist für mich mega, mega beruhigend, weil ich ja immer wieder Phasen habe, wo ich ziehe und denke, nein, und irgendwas denke ich, oder kannst du das? Und bei Jesus kann ich echt sein. Für mich ist einfach wirklich der Sparringspartner oder der Mentor oder der Freund, den ich eben früher nicht hatte. Ich reflektiere mit ihm, aber ich rede auch mit ihm Klartext. Und sage, das finde ich echt nicht cool. Und jetzt muss ich wieder in die Situation rein und ich will doch das eigentlich nicht und ich kann doch das eigentlich gar nicht. Und das tut mir gut. Ich sage ihm häufig, dass was du mir zutraust, das übersteigt meine Kraft. Und dann geht es dann gleich ab irgendwie. Weil du irgendwie ein anderes Mindset nachher hast, wenn du es ihm hergeben kannst.
Und merkst du konkret, dass du aber auch ruhiger wirst, wenn du es so ihm kannst ablegen kannst? Oder wie tut sich das dann äußern, dass es dir gleich geht?
Du bist einfach nicht. Ich weiss auch, ich bin allein. Mhm. Vor allem, als ich schwierige Momente hatte, bin ich auch sehr allein gewesen. Und jetzt weiss ich, ich bin nicht mehr allein. Auch wenn es wirklich schwierig ist. Und ich mache ja auch jetzt noch viele Sachen nicht gut oder mit meinen Kindern nicht gut. Und zu wissen, dass er zu mir steht und ein Ja hat. Und mich eben auch annimmt, wenn ich eben Mist mache oder nicht ein guter Ehemann, nicht ein guter Vater bin. Das ist echt das, was mir hilft und zu sagen, wenn du an mich glaubst, dann kann ich wieder einen Schritt machen, dann probiere ich es noch, dann habe ich wieder eine Chance. Und das ist der riesige Unterschied. Vorher hat es geheissen, wenn du einen Fehler gemacht hast, blöd, du kannst nicht, du bist weg, ich setze nicht mehr ein. Das ist die Qualität. Der Ermutiger, der Helfer und der zu mir steht. Auch wenn vielleicht alle um mich herum sagen, ja, du bist ein bisschen schräg. Schräger Vogel und so. Er sagt das nicht. Und das ist mega hilfreich.
Merci vielmals, Thierry. Ich wünsche dir, dass du Schritt für Schritt auf deinem Weg kannst weitergehen. Und danke nochmal für deine Offenheit. Und wünsche uns, dass wir auch so für uns den Weg finden. Und dass wir, wie du es jetzt wunderbar beschrieben hast, so erleben, dass der Gott möchte an unserer Seite sein und uns bedingungslos annimmt. Merci vielmals, Thierry. Merci. Du bist unser Held vom Tag, darum kommst du die schöne Büchse über. Merci, dass du daher gekommen bist. Merci. Danke.
Käsebrot Wein und meine Geschichte mit Gott. Ein Podcast vom GMS Studen, der Ort für Kultur, Begegnung und Inspiration.